Kiez Corner mit Finn und Flippo.
Moin Moin im Kiez Corner und herzlich willkommen zu der zweiten Episode unseres Podcasts von der Hochschule Makromedia über den FC St. Pauli. Mein Name ist Finn und ich quatsche heute mit meinem lieben Kollegen Flippo über die aktuellen Geschehnisse rund um den Verein und den aktuellen Spieltag.
Ja, moin moin, auch von mir, grüß dich.
Moin, was haben wir denn heute so vor?
Ja, wir haben eigentlich ein kunterbuntes Programm wie letzte Woche auch schon.
Herrlich.
Starten mit dem Tresenthema, würde ich sagen, um mal so entspannt reinzukommen. Und dann würden wir noch, wie in der vergangenen Woche auch schon, den Dösbattel und den Gewinner der Woche küren. Sind wir soweit?
Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ohne langes Vorgelaber an mit dem Tresenthema, oder?
Ja, dann machen wir das.
Hier ist das Tresenthema. Das Tresenthema hängt natürlich mit dem erstmaligen Vorkommen von St. Pauli-Fans in den Stadien zusammen, also am Millerntor. Wir hatten das Glück, auch vor Ort zu sein, weil wir natürlich eine Einladung bekommen haben.
Wir wurden geladen, ja.
Wir wurden geladen, weil unsere Premierenfolge so erfolgreich war. Nein, Spaß beiseite. Flippo, du hattest das Glück und warst einer der wenigen oder der 2226 Ausgewählten.
Richtig, genau.
Die
mit ins Stadion durften.
Vor Ort sein durften. Wie war's?
Ja, also erstmal habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich das Glück habe und eine Karte bekomme. Es war ja, lief ja letzte Woche so, dass die Dauerkartenbesitzer per E-Mail kontaktiert wurden, eine Umfrage gemacht wurde, wer denn überhaupt Interesse hätte, ins Stadion zu gehen, sich an die Hygienevorschriften zu halten, etc. Und dann ja, habe ich da mitgemacht, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen Losglück für mich gibt unter denen, die da sich beworben haben auf diese 2226 Karten, wurden dann eben die Plätze verlost. Und dann glaube ich, habe ich am Donnerstagabend ziemlich spät eine E-Mail bekommen, dass ich der glückliche Gewinner einer Sitzplatzkarte auf der Gegengerade für den Sonntag sein werde. Und es war ein richtig cooles Erlebnis, muss ich sagen. Also
das glaube ich. Also ich war auch total neidisch. Können wir noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie es sich angefühlt hat? Wie waren die ganzen Hygienemaßnahmen? Wie sind die damit umgegangen? War es sehr streng? Waren die ganze Zeit Ordner da, die es hart kontrolliert haben?
Ja, also erstmal muss ich vorweg sagen, es wurde auch zwei, dreimal über die Lautsprecher im Stadion angesagt, dass wir uns wirklich sehr, sehr vorbildlich verhalten haben, diejenigen, die anwesend waren.
Ja, das hat man im Fernsehen auch gehört immer wieder.
Ja, also ich glaube, wenn man die Vergleiche sieht aus Pokalspielen, in Dresden war das ja, als der HSV da gespielt hat und auch Hansa Rostock. Mhm. Ironischerweise sind das gerade zwei Vereine, die uns nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Aber da war es tatsächlich auffällig, dass sich dort eben nicht daran gehalten wurde und das ja auch bundesweit medial und auch in den Fanszenen so für ein bisschen Aufregung gesorgt hat. Dementsprechend muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht, dass wir St. Paulianerinnen und St. Paulianer das so gut hinbekommen haben am Sonntag und auch bei den Toren. Ich meine, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal 4 Tore am Millerntor gesehen hast, das ist schon ein paar Tage her.
Lange her.
War die Freude über die Tore und
ich glaube 4-3 gegen Regensburg 2019.
Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her.
Ja.
Ja, war die Freude halt trotzdem noch so im Rahmen, dass jeder auf seinem Platz stehen geblieben ist oder sitzen geblieben, wie auch immer, und dann nicht gleich seinen Nachbarn um den Hals gefallen ist. Das war schon richtig gut. Ordnertechnisch war es natürlich so, dass da auch relativ viel Manpower vor Ort war. Also ich weiß gar nicht, ob sich das so groß vom regulären Spieltag jetzt unterschieden hat. Und na klar wurde darauf geachtet. Und vor uns in der Reihe war, oder ein paar Reihen vor uns, war tatsächlich ein, ich vermute mal, dass es ein Ehepaar war, so sah es zumindest aus, Die konnten das am Anfang nicht so ganz verstehen, warum sie denn nicht direkt nebeneinander sitzen dürften. Sie würden ja schließlich auch in einem Bett zusammen schlafen. aber das waren nun mal die Hygienevorschriften, die man vorher akzeptiert hat vom FC St. Pauli. Und wie gesagt, mein Eindruck war und mein Befinden und meine Beobachtung, dass sich da auch jeder richtig gut dran gehalten hat.
Es geht ja auch nicht darum, dass man dann irgendwie zusammen im Bett schläft, sondern einfach, damit nicht jeder Ordner alles möglich kontrollieren kann oder muss.
Genau, so sieht's aus. Also es wurde da ziemlich penibel drauf geachtet, aber es war jetzt nicht groß, dass da rumgemeckert werden musste.
Das klingt doch ganz hervorragend, würde ich sagen. Also auch stimmungstechnisch, was man jetzt so von den Fernsehbildschirmen gehört hat, war es auch überragend. Also Sky-Kommentator Michael Born war das, glaube ich, der auch immer wieder gesagt hat, dass es normale Stimmung ist im Stadion und teilweise, was halt nicht, häufig nicht da war, man so Ultra-Gesänge,
ja.
Fraglich ist, ob man die dann zwischendurch überhaupt braucht oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Ja, aber es war Anfeuerung zu hören, es war wirklich, wirklich echte Stadionstimmung, es war kein Tritra-Trollala, es war Stadionstimmung da, ja. Auch mit 2000 Fans. Jetzt fragt man sich, wie wird es dann in 2 Wochen gegen Nürnberg werden?
Wenn vielleicht mehr zugelassen sind.
Wenn hoffentlich noch mehr da sind.
Ja, also ich muss sagen, ich war auch, bin auch hingefahren mit einem Kollegen von mir zusammen, mit dem ich schon seit Jahren eine Dauerkarte habe auf der Gegend gerade. Und wir waren auch auf dem Hinweg schon so, ja, mal gucken, wie das wird. Weil, was ist man von St. Pauli gewohnt als St. Paulianer? Natürlich, dass das Stadion ausverkauft ist, dass da meistens immer ein bisschen die Bude brennt. Dass da stimmungstechnisch richtig die Luzi abgeht. Dass dem nicht so sein wird, war uns eigentlich von vornherein klar. Aber ich muss sagen, ich war auch positiv überrascht, was für eine Power und was für eine Stimmung diese 2226 Leute machen konnten und auch gemacht haben. Man muss ja bedenken, es waren ein 1/15. Ich war in Mathe nicht gut, aber ich glaube, 1/15 der Kapazität.
Ich fange gar nicht an zu rechnen.
Wird schon stimmen.
Doch, das passt ja schon. 2000 von 30.000.
Genau, die sonst halt rein dürfen und ja, natürlich hattest du Phasen, wo es mal ruhig war und mal auch 1,5 Minuten nicht so laut. Und es gab mal immer wieder so 1-2 Ecken, wo das angestimmt wurde und das Stadion immer wieder mit eingestiegen ist. Es hat schon Spaß gemacht. Und was den Charme natürlich ausgemacht hat, ich glaube, irgendwann Mitte erster Halbzeit oder sowas war das, kurz nach dem 2-0 für uns, war dann auf der Haupttribüne ein Ruf zu hören, weil direkt ein Zweikampf da irgendwie vor der Person war. Und dann hat man, das ganze Stadion war still und hat man nur gehört, ja, geh nach Hause oder sowas. War natürlich kurzes Gelächter. Das sind natürlich so Eindrücke, die man sonst nicht so hat, ne?
Nee, das stimmt. Wie war das? Bist du mit den Öffentlichen angereist oder?
Nee, ich bin tatsächlich mit dem Auto hin, weil ich ja auch wusste, also Bahnfahren muss jetzt auch nicht unbedingt sein, so zu solchen Zeiten, wenn man es nicht muss. Und ich wusste, dass es ja eh keinen Alkohol gibt, also der normale Stadionbesuch, ich glaube, das muss man jetzt auch nochmal ganz klar sagen, es ist keine Normalität. Mir haben die Ultras und die Fangruppierung dann schon gefehlt, um ein bisschen Stimmung zu machen. Das ist nicht das St. Pauli, was man kennt. Es gab kein Catering, sondern nur so am Platzbedienung. Ich weiß jetzt übrigens auch, warum es Hoffenheim-Fans gibt, die ins Stadion gehen. Wenn da das so entspannt ist wie bei uns am Müllertor am Wochenende, kann ich das durchaus mal nachvollziehen.
Was gab's denn? Gab's ganz normal Wurst?
Auch nicht. Es lief ein Brezelmann vorbei mit so ein bisschen Käsestangen.
Also Stände waren auch nicht geöffnet.
Alles geschlossen. Auch Unisex-Toiletten, also mit so etwas größerer Schlange, dass man da anstehen musste. Das ging aber auch alles relativ flott, muss ich sagen. Also das war schon relativ gut durchdacht, ist aber eben jetzt keine Normalität. Ich bin froh, wenn dann irgendwann Corona wieder vorbei ist und wir das alte Millern-Tor, was wir sonst so kennen, wieder haben und man mit der Bahn hinfahren kann und dann auch unten in den
Fanräumen. Auch nochmal ein Bierchen trinken kann, richtig. Vorher und nach dem Spiel.
Während des Spiels auch und unten in den Fanräumen und im Clubheim einfach noch ein bisschen Zeit davor und danach verbringen kann. Das macht es ja auch irgendwo aus, oder nicht?
Klar.
Also, das ist auf jeden Fall so. Aber nur ist es aktuell so, dass wir damit klarkommen müssen und ich glaube, da hat St. Pauli eine ganz gute Lösung gefunden.
Ja. Wie sieht das jetzt aus? Kannst du dich jetzt wieder aufs nächste Spiel bewerben oder bist du jetzt erstmal raus?
Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Probelauf war oder ob ich jetzt erstmal aus der Verlosung raus bin. Ich weiß von vielen, dass die sich, also Dauerkartenbesitzer, die sich gar nicht beworben haben auf diese Karten. Ich kann dir nicht genau sagen, wie die Quote ist, wer da jetzt nicht angenommen wurde, wie da die genauen Zahlen sind, ob ich mich theoretisch dann nochmal bewerben könnte. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich fürs Nürnberg-Spiel jetzt keine Chancen habe, eine Karte zu bekommen. Aber wer weiß, ob zum Nürnberg-Spiel überhaupt wieder Fans ins Stadion dürfen. Die Zahlen steigen ja aktuell wieder. Hm. Ob da nicht vielleicht ganz schnell oder schneller als viele denken, wieder ein Riegel vorgemacht wird.
Wir halten, würde ich sagen, alle auf dem Laufenden.
Das würde ich auch sagen.
Kommen wir zu einer weiteren ganz entscheidenden Sache. Es sei denn, du willst noch was über deinen Besuch erzählen.
Nee, ich will nur schnell mein Bier zurück im Stadion. Das ist alles, was ich noch dazu sagen wollte.
Ja, ich freue mich auch mal. Wir sind ja, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Stadiontypen. Du mit Dauerkarte, ich ohne Dauerkarte. Aber da können wir auch noch mal in einer anderen Folge raufkommen.
Nehmen wir uns noch mal Zeit, ja.
Richtig.
Wo hast du denn am Wochenende überhaupt das Spiel gesehen?
Ich lag im Bett.
Auch entspannt.
Schön entspannt am Wochenende. Ich war in Berlin übers Wochenende und hab da ganz Sutsche das Spiel im Bett betrachtet. Nichts Großes.
Ich hoffe, du bist vor Schock nicht aus dem Bett gefallen.
Teilweise schon, doch. Zu Recht. Also vor einem freundlichen Schock, muss ich sagen. Aber reden wir doch über Spiel.
Ja, definitiv.
Ja.
Lass uns starten. Was sagst du zum Spiel? Wie hast du es zu Hause vom Fernsehgerät jetzt mal, abgesehen von der Stimmung, erlebt?
Sehr, sehr überraschend. Also es war ein sehr, sehr komisches Spiel, muss ich sagen, weil es ja gleich so angefangen hat mit sehr guten Chancen von Heidenheim und also eigentlich, ich war überwältigt, was dann letztendlich da stattgefunden hat. Und man kann wieder sagen, so Statistiken kannst du in die Tonne kloppen.
Ja.
Wenn man sich das so anguckt. Und es war ja nicht unverdient. Es war einfach ein super souveräner, am Ende noch ein bisschen ängstlicher.
Ja. Ja,
also, aber es wäre nicht der magische FC, wenn das nicht passiert am Ende.
Ja, es war auch klar, dass da irgendwie nochmal wieder was kommt. Also ich meine, dass man bei einer 4-0-Führung zu Hause nochmal wieder anfängt zu zittern. Geht eigentlich gar nicht, darf nicht passieren, egal wie jung und unerfahren das Team ist. Das hat man dann wahrscheinlich gesehen, dass das einer der Schwachpunkte diese Saison bei uns eventuell werden könnte. Hm. Aber ich war auch sehr positiv überrascht, weil Heidenheim ja ähnlich wie Bochum in der Woche zuvor ja auch nicht zum Fallobst der Liga gehört. So zumindest meiner Einschätzung. Ich weiß nicht, wie die sich jetzt machen werden.
Aus der Relegation.
Ja.
Wo sie knapp gescheitert sind, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Und dafür...
Es war in Ordnung. Also es war ein guter Heimauftritt von uns. Ich glaube, wir haben da bis auf einige Unsicherheiten einiges rausholen können, was dann natürlich der Sieg auch widerspiegelt. Ich muss sagen, ich fand es nicht so souverän über weite Strecken. Gerade wieder, haben wir letzte Woche lange und ausführlich drüber gesprochen, im Defensivbereich, da war echt sau viel Unsicherheit vorhanden. Hm. Finde ich gerade schockierend. Das hatten wir auch thematisiert, dass das eine sehr erfahrene Defensivreihe von uns eigentlich ist, sollte man denken, zumindest im Vergleich zu anderen Mannschaftsteilen auf dem Niveau. Und da muss ich sagen, war ich echt wieder verwundert, weil es auffällig war, dass wir nicht, wenn Heidenheim auf uns zugerannt gekommen ist in der Defensive und auf unserer Abwehrreihe, dass wir da fickerig geworden sind, sondern immer, wenn wir den Ball hatten...
In den eigenen Reihen.
Ja.
Es war immer wieder irgendwelche Pässe, die dann schluderig irgendwie nach vorne gebolzt worden sind.
Also ein ganz schlechtes Aufbauspiel.
Oder auch ein Paccarada, der da ganz komische Ballverluste plötzlich hatte, wo es dann plötzlich auch 1-0 gestanden hat, wo Himmelmann dann grandios gehalten hat. Es war dann irgendwann in der 12. Minute oder so muss es gewesen sein.
Ja, wo ihm der Ball da über den Schlappen rutscht. Also.
Und es war nicht nur einmal... Und Zierreis, fand ich, hat den Job ganz ordentlich gemacht da hinten, hat da einige wichtige Zweikämpfe gewonnen. Auch Olsen fand ich wieder souveräner Aktivposten, aber leider Capitano, Avevor, Paccarada.
Also sie waren in wichtigen Momenten waren sie auch immer mal wieder da, das muss man auch zu deren Verteidigung sagen. Ich erinnere mich an irgendeine Phase direkt nach dem 3-0, kurz nach der Halbzeit, wo, glaube ich, Zierreis einmal grätscht, Avevo noch mal einmal kurz dazwischen ist. Ja. Da hatte Heidenheim ja auch noch wieder Möglichkeiten. Also die haben schon einiges verblasen da am Millerntor, das muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Irgendwann hatte ich auch das Gefühl, bevor dann das 4-1 gefallen ist, die könnten noch 10 Stunden weiterspielen, da wird nichts passieren.
Ja, wahrscheinlich.
Also die hatten ja ein paar Chancen, das war unfassbar.
Das wäre so ein Spiel gewesen. Ja, aber über die Außen hatten wir auch in der ersten Halbzeit gerade richtig Probleme. Es sind ja auch in der zweiten Halbzeit dann über die rechte Außenbahn die Tore gefallen oder die rechte Seite bei uns, die beiden Treffer von Heidenheim. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da echt unzufrieden bin, so positiv ich jetzt auch gestimmt bin, auch wenn wir zweimal nicht gleich ganz verdient die Punkte irgendwie eingesammelt haben. Aber wir haben sie. Das ist bei dem Startprogramm, was wir haben, gar nicht so verkehrt. Oder was wir jetzt hatten mit den ersten beiden Spielen.
Hätte ich auch niemals mit gerechnet. Also 4 Punkte aus dem Programm.
Nee, definitiv nicht.
Klasse.
Aber das ist schon was mir so ein bisschen Bauchschmerz macht, dass wir da hinten echt richtig Probleme haben. Gerade im Aufbauspiel. Das war selbst in der letzten Saison, wo wir einige Probleme hatten über die Saison, war das phasenweise schon echt besser, was da an Aufbauspiel von hinten kam. Weil ja auch gerade auffällig war, ich weiß nicht, ob du das im Fernsehen auch so beobachten konntest, aber dass wir vermehrt versuchen, Sachen spielerisch zu lösen. Also so war es zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir...
Das war ja auch schon teilweise in Bochum der Fall, wo man aber gar nicht wusste, warum denn jetzt. Warum nicht einfach mal den einfachen Pass spielen über die Außen, sondern irgendwie durch die Mitte...
Ja, also wie gesagt, es lief auch hin und wieder vernünftig, aber es war phasenweise echt eine Katastrophe, was gerade von Avevo und Sirais im Aufbauspiel da geleistet wurde. Das fand ich, oder war nicht ansprechend. Und dann gerade nachdem, klar, die Verunsicherung nach den Gegentoren, der wurde ja nur noch hinten rausgebolzt. Und da hast du dann auch gemerkt, hast du kaum noch Entlastung bekommen, nur noch Einzelaktionen. Da war so alles das, was sie vorher vernünftig gelöst haben, miteinander Fußball zu spielen, über Tempo zu kommen, den Ball auch mal abzuspielen an jemanden, der ein bisschen besser positioniert ist, um dann nochmal einen Schritt voranzukommen in eine Offensivbewegung. All das wurde dann völlig über den Haufen geschmissen. Man wurde unruhig und hat da echt nochmal das Zittern bekommen.
Ja, leider völlig unnötig.
Ja.
Ja. Wo wir keine Probleme anscheinend haben, auch wenn es oft betitelt wird, ist ja vorne.
Positiv überraschend. Also dass wir ohne Stürmer spielen.
6 Tore in 2 Spielen, völlig unerwartet.
Ja, vielleicht ist die neue Torfabrik der Liga diese Saison am Millerntor beheimatet.
Soweit will ich jetzt noch nicht gehen, aber ein Kiré, der weiß 100%, wo das Tor steht anscheinend. Dann so ein Ding, was Dipken da reinge...
Ja, das war es. Also das
weiß ich nicht, wie es passiert ist, aber es ist
passiert. Das weiß er selbst nicht, ja, es war auch sehr reingestolpert.
Aber so ein Glück hat uns dann auch häufig gefehlt in den letzten Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und
ja, vielleicht
so
ist
kann
das,
man auch mal ein 4-0 machen.
Vielleicht ist das auch genau das, wo man immer wieder sagt, sind diese Phasen oder diese Situationen, die man sich erarbeitet. Und ich glaube, es war ein sehr laufstarkes Spiel von uns auch im Bochum im ersten Spiel auch schon der Saison und jetzt dieses Wochenende auch wieder. Vielleicht sind das dann genauso diese Situationen, wo man in der alten Fußballfachsprache unter den Romantikern sagt, Glück muss man sich auch irgendwo erarbeiten.
Da trifft es, glaube ich, perfekt. Also nochmal auf das Laufen zurückzukommen. Wir sind 124,6 Kilometer gelaufen. Das war unter Luhukay, sind wir nicht einmal auf diese Zahl gekommen. Ist das vielleicht so der neue Schulz-Effekt schon?
Könnte sein. Also ist natürlich auffällig, wenn man in den ersten beiden Spielen so viel Meter abgespult hat oder Kilometer abgespult hat. Mal gucken, wenn das so weitergeht, gepaart mit dem Willen, den die Mannschaft ja auch irgendwie zeigt. Ich finde, das war auch ganz auffällig. Wir sind relativ früh, auch wenn das natürlich für einige Lücken bei uns gesorgt hat im Spiel, aber relativ früh angelaufen, relativ hoch, was Kiere und Salazar da vorne wieder gemacht haben, auch wenn Salazar nachher relativ platt war in der zweiten Hälfte. Die haben schon ordentlich Dampf, die Jungs. Und aus meiner Sicht war das 1-0 von Kiere auch eine absolute Willensleistung. Der tankt sich da durch.
Geiles Ding, ja.
Definitiv, das hat er sich verdient. Du merkst, er hat richtig Bock auf die Bude, hat dann noch die Technik dazu und setzt das Ding dann da unten links in die Ecke rein. Bombe. Also genauso wie in der Woche vorher auch schon. Das ist halt wirklich der pure Wille. Ich möchte dieses Tor jetzt machen.
Ja. Und dann auch das 2-0 war jetzt ein Eigentor letztendlich. Aber da kommen wir auch wieder auf diesen Punkt. Glück musst du haben.
Ein Standardtor aus einer Richtung der Ecke, Eckfahne. Das musst du dir mal überlegen.
Sowas wird normalerweise beim FC St. Pauli immer kurz ausgeführt und dann hinten rumgespielt, spielerisch gelöst und dann meistens.
Am besten noch ein Gegenkonter.
dann der Schmidt von Heidenheim, der war ja kurz. Kurze Zeit hieß es ja, dass wir den verpflichten wollten. Hätte nicht gedacht, dass der für St. Pauli nochmal ein Tor schießt.
Ja, das war schon, also dass Knoll ein Freistoß-Spezialist oder ein Standardspezialist ist, haben wir ja schon hin und wieder gesehen. Das war für mich einer, der letztes Jahr besonders in der Rückrunde enttäuschend war. Vielleicht sind es genau solche Spieler oder vielleicht tut ihm der Trainerwechsel relativ gut, dass er jetzt ein bisschen aufblüht. Auch wenn er vorher im Beginn des Heimspiels gegen Heidenheim jetzt einigermaßen Probleme hatte, finde ich, war nachher doch schon sehr vernünftig. Ja, auch leider schon gegen
Bochum viele Probleme hatte.
Ja, ich finde halt bei uns war auffällig jetzt auch am Wochenende wieder, dass wir gerade im Zentrum, sprich Innenverteidigung und zentrales Mittelfeld, nicht nur von den Bewegungsabläufen, ich weiß nicht, ob wir da einfach nur körperlich zu langsam sind, sondern auch vom Kopf viel zu handlungslangsam. Wir sind nicht handlungsschnell genug. Das finde ich war sehr auffällig. Und was mich so ein bisschen beruhigt, du hast das Tempo auf der Bank mit dem Daschner und Becker, die ja beide dann auch noch wieder reingekommen sind. Ob man da vielleicht nochmal wieder Veränderungen vornehmen könnte. Ich weiß nicht, woran es jetzt genau liegt, dass die beiden jetzt wieder gestartet sind, Benatelli und Knoll. Aber das, finde ich, war schon sehr auffällig, dass wir da im zentralen Mittelfeld mit der ganzen Power, die wir sonst auf den anderen Positionen haben und Schnelligkeit, dass wir da verhältnismäßig langsam sind.
Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich denke aber, dass wir mit der gleichen Aufstellung dann auch in Sandhausen spielen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch großartig durchgewechselt wird.
Nee, also wahrscheinlich
will er auch. Warum auch? Also
ja, wahrscheinlich sagt Schulz auch, er möchte sich so ein bisschen einspielen mit der Mannschaft. Ne?
Ja, ist ja auch mal richtig. Also man muss ja nicht immer, ich spreche jetzt wieder Jos Luhukay an, der da mit gefühlten 40 Spielern die Saison durchspielt.
Ja, das war echt grausam. Wahrscheinlich sind das genau solche Fehler, die Schulz jetzt versucht nicht zu machen. Kann ich auch verstehen. Und ja, der Erfolg gibt ihm dann ja auch im ersten Moment recht.
Da hast du auf jeden Fall auch recht. hast du noch was zu sagen oder wollen wir zu unserer wunderbaren Ausgabe von dem Dösbeutel der Woche kommen?
Ja, dann lass uns weitergehen zur nächsten Rubrik.
Hier ist der Dösbeutel der Woche. Letztes Mal musste ich mich unbeliebt machen, jetzt darfst du dich unbeliebt machen.
Das mache ich sehr gerne, weil es verdient ist. Und das ist, also diese Woche, wir haben uns kurz abgesprochen, bevor wir aufgenommen haben.
Einstimmig.
Leert Paccarada ist unser Dösbeutel der Woche. Das hat sich für mich, finde ich, letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet. Der auch in Bochum jetzt kein souveränes Spiel gemacht hat. War eigentlich ein Neuzugang auf der hinteren Außenbahn, von dem ich mir relativ viel erhofft hatte. Und der bisher noch gar nicht so richtig liefert.
Für mich auch der Neuzugang, auf den ich mich eigentlich am meisten gefreut habe. Von, ich hatte eher nicht so viel von einem Ditgen oder einem Kiré erwartet, aber von dem Paccarada hatten wir letzte Woche auch schon angesprochen, wo der überall im Gespräch war. Bin ich schon enttäuscht. Das Problem ist, ich wüsste momentan nicht wirklich, was man da als Alternative anbieten könnte. Ja, da kannst du einen Olsen irgendwie wieder nach links stellen oder einen Zander nochmal mit aufstellen, aber
du hast ja natürlich auch noch Bubala, der jetzt momentan angeschlagen ist, der eventuell da auch nochmal auf der Außenverteidigerposition mit reinrutschen könnte, sehe ich aber tendenziell auch für jemanden im Zentrum, der das, finde ich, letzte Saison überraschend gut gemacht hat, überraschend positiv gelöst hat, aber ja, vielleicht ist Paccarada auch jemanden, dem man einfach ein bisschen Zeit geben muss, dass der ein bisschen mehr Anlaufzeit auch bei St. Pauli jetzt braucht. Ich weiß es nicht genau, aber das ist schon sehr auffällig. Wir haben, glaube ich, eingangs einmal kurz darüber gesprochen, der große Fehler, das darf dir als letzter Mann einfach nicht passieren, was da in der 10. Minute oder roundabout der 10. Spielminute gegen Heidenheim jetzt passiert ist, wo ihm der Ball über den Schlappen rutscht und Schnatterer komplett frei auf Himmelmann dann lossprinten kann. Und da waren halt einige Sachen mit dabei. Das Stellungsspiel war nicht gut, Unsicherheiten immer wieder.
Beide Tore über die Seite.
Ja, also ja, da muss man halt wirklich, muss man sagen, dass das jemand ist, von dem man deutlich, deutlich mehr erwarten darf.
Ich kann mir aber auch vorstellen, wie gesagt, also ich denke mal, wir werden mit der gleichen Aufstellung gegen Sandhausen am Freitag starten und vielleicht ist es dann auch wichtig, dass der Trainer da weiter sein Vertrauen in die Spieler steckt und dass die Spieler auch merken, weil ich glaube, die Stimmung in der Mannschaft ist super. Es wird ja auch immer wieder angesprochen. Ich, am Anfang dachte ich immer so, ja, was bringt jetzt eine gute Stimmung, wenn wir nur scheiß Spieler haben? aber man merkt ja, dass das auch ordentlich was bringt. Ich glaube auch dieses 2-2 in Bochum, diese letzten 6 Minuten, die haben nochmal einen ordentlichen Schub voller positiver Moral in die Mannschaft gesteckt. Jetzt so ein 4-0, eine 4-0-Führung gegen Heidenheim. Natürlich am Ende war das so ein bisschen, eher noch ein bisschen zittern und verwalten. Ja. Aber insgesamt ist es doch mega. Also dritter Platz nach 2 Spieltagen hätte ich nicht mit gerechnet. Und ich glaube, das gibt auch noch mal einen weiteren Schub.
Hoffentlich, zu der hoffentlich. Mannschaft. Also die Punktausbeute ist ja das Wichtige, ne? Und da muss ich echt sagen, aus den beiden Spielen gegen die Gegner in Bochum, zu Hause gegen Heidenheim, das ist schon sehr vernünftig mit 4 Punkten. Und ja, dass man dann wirklich zweimal nicht ganz verdient die Punkte mitnimmt, muss man vielleicht ein bisschen drüber hinwegsehen oder nicht allzu verdient, wie es dann erstmal vom Ergebnis her scheint. Ja, man muss halt wirklich gucken, dass man die Problematiken, vielleicht ist das auch Meckern auf sehr hohem Niveau, ein bisschen abstellt, weil wir haben echt eine Menge Glück gehabt in den beiden Spielen. Ich hoffe, das Glück für die Saison ist jetzt nicht schon komplett aufgebraucht. Und auch zweite Halbzeit dann nachher, wo wir echt ja um den Gegentreffer gebettelt haben, aktiv. Also Das war ja wirklich ein roter Teppich mit wir stehen Spalier. Das muss man halt abstellen, da muss man gucken, dass man das ein bisschen rausbekommt. Aber ja, vielleicht sind das wirklich die Ergebnisse und Erfolgserlebnisse, die Mannschaft dann brauchte, um die richtige Sicherheit dann zu bekommen. Hoffen wir es.
Würde ich genauso unterschreiben. Wie siehst du das mit den Wechseln an? Es hat mich so ein bisschen überrascht, dass es dann 4-2 stand und man für die letzten 5 Minuten einen flach gebracht hat zum Beispiel und nicht nochmal einen erfahreneren, ich überlege gerade, wir hatten da gar keinen erfahreneren wirklich mit dabei, aber warum nicht einfach noch einen Knoll drin lassen, einfach für die letzten Minuten?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass da einige bei uns platt waren, bei Salazar war es wirklich auffällig und bei unseren Außenbahnspielern offensiv, sprich Wiekow und Dittgen war es auch auffällig, die wirklich defensiv in der Rückwärtsbewegung schon nicht so unbedingt ihre Stärken jetzt bewiesen haben. Das war auch auffällig am Wochenende. Die waren nachher platt. Also ich finde, das war vollkommen richtig, dass Schulz da wirklich von außen nochmal versucht hat, die Mannschaft zu unterstützen. Ist ja auch seine Aufgabe als Trainer, wenn es nicht läuft. Und ich hätte mir sogar tatsächlich noch ein bisschen früher Becker gewünscht, um ehrlich zu sein. Ja, und dann nachher, ich fand die Wechsel eigentlich gar nicht so verkehrt. Es war alles für mich nachvollziehbar. Da gab es schon in den vergangenen Jahren deutlich mehr Auswechslungen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte.
Muss ich genauso sagen. Also es war ja auch schon gegen Bochum. Die Auswechslungen waren der springende Punkt, glaube ich, am Ende, dass wir noch ein 2-2 geholt haben mit Becker, Daschner und Lankford.
Definitiv. Und ich muss sagen, Flach, wo du es gerade angesprochen hattest, als der reingekommen ist, der war heiß, der ist hinterhergegangen, der hat nachgesetzt, ist ein bisschen wild und orientierungslos, vielleicht in 1-2 Situationen gewesen, aber ich finde, das ist doch das, was wir uns alle gewünscht haben nach der letzten Saison. Egal jetzt, oder Qualität jetzt mal zweitrangig, aber da müssen Leute auf dem Platz sein, die dafür brennen, für den FC St. Pauli zu spielen und Gas geben und fighten und kämpfen und wirklich bis zum letzten Krampf. Und das war dann auch so ein Auftritt. Und ja, das fand ich dann auch sehr, sehr positiv, dass man als junger Spieler die Chance bekommt und dann auch Gas gibt. Ich meine, für den ist das ja auch aufregend, das erste Mal Millern-Tor, ne?
Klar. Fighten bis zum letzten Kampf hast du gerade angesprochen. Ich glaube, mit diesen Superlativen können wir auch direkt unseren Kiezkicker der Woche beschreiben. Hier ist er, der Kiezkicker der Woche. Willst du es nochmal verraten?
Ja, komm. Weil ich mich eben wirklich um das Negative auch gekümmert habe.
Wir haben ihn extra noch nicht angesprochen. Wahrscheinlich habt ihr schon auf diesen Namen gewartet.
Der Kiezkicker der Woche ist für uns diese Woche Jannis Wiekow.
Zu Recht.
Definitiv. Also auch das hat sich für mich letzte Woche schon angedeutet. Hat überraschenderweise stand er auf der Position in der Startelf in Bochum. Habe ich nicht so mit gerechnet letzte Woche. Und hat da, finde ich schon, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch kurz thematisiert.
Sehr ballaffin, ein paar Pässe waren nicht gut, aber
ja, mit sehr viel Mut und der gewissen
Geschenk, ne? Ja.
Frechheit, ja. War da und hat Dampf gemacht, war letzte Woche noch so ein bisschen unsicher und hibbelig am Ball. Ich finde, das war diese Woche schon deutlich, deutlich besser. Der hat einfach einen enormen Zug nach vorne und hat da echt der Heidenheimer Defensive zusammen mit den anderen Tempospielern, die wir damit auf dem Platz hatten, so ein bisschen Probleme hier und da bereitet.
Und hat sich natürlich auch belohnt mit einem Klasse-Tor.
Vollkommen verdient, macht er technisch super.
Klar, also 30 Sekunden nach der Halbzeit, ich hatte noch nicht mal richtig angemacht. Natürlich habe ich mal wieder über meinen Favorite-App Sky Go geguckt, wo ich dann schon schnell, mein Handy war schon schneller als das Tor. Da war ich sehr überrascht.
Oh Gott, Deutschland und sein Internet.
Ja, ja, überragend. Ich glaube, das macht einfach sehr viel Freude auf mehr. Was den Rest der Saison angeht, ich glaube, da haben wir jemanden gefunden mit 20 Jahren, der da...
Potenzial, also der definitiv Potenzial, ja. Und das zeigt er auch gut. Ich finde, hat jetzt, wie gesagt, bis auf die ein bisschen Aufregung, ich weiß nicht, ob es Aufregung war in Bochum, das hat er jetzt am Wochenende ein Stück weit abgelegt und ja, hat auch, muss man ja auch sagen, jedes Tor ist wichtig, aber hat mit dem Treffer direkt nach der Halbzeit, das war ein bombastischer Zeitpunkt für dieses 3-0. Ich will nicht wissen, wie das Spiel sonst vielleicht hätte nochmal kippen können, früher schon, und in welche Richtung dann auch. Also hat ein wichtiges, absolut wichtiges Tor gemacht und finde ich eine sehr, sehr starke Leistung abgerufen. Und ja, macht auch, finde ich, mit seiner Seite, mit Olsson, er hat defensiv Schwächen hat er, Wiekow. Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen ins Training reingehen. Aber die Seite gefällt mir deutlich besser als die andere Seite, das Pendant um Ditgen und Paccarada.
Ja.
Und das hat nicht nur was mit Paccarada zu tun, sondern auch ein Stück weit mit Ditgen für mich. Wobei das diese Woche auch schon ein Stück weit besser war als letztes Wochenende.
Vielleicht war jetzt das 4-0 so ein ausschlaggebender Punkt, dass der mal ein bisschen reinkommt jetzt in das Spiel vom FC St. Pauli.
Ja, aber Wiekow war für mich wirklich so ein bisschen mit Kiré und Salazar das Sinnbild der jungen, wilden, hungrigen, die waren immer dran vorne. Ich habe es eben schon einmal kurz gesagt, wirklich relativ früh einen großen Druck ausgeübt auf die Heidenheimer Defensive, die dann auch viel mit langen Bällen operiert haben. Dazu haben sie sich auch gezwungen, was Heidenheim natürlich hatte, dass sie hin und wieder die Qualität hatten, die dann auch zu verwerten. Das ist bei uns irgendwie immer nicht so der Fall. Die Dinger verlaufen irgendwie im Sande dann meistens. Ja, aber das hat er sich verdient diese Woche und ich bin mal gespannt, was der noch so die nächsten Wochen und Monate uns für Spaß und Freude bereiten wird.
Ja, Jannis Wiekow, der letzte Saison noch bei den Ultras auf der Südtribüne stand.
Fußball-Romantik.
Das sind doch nur Geschichten, die der Fußball schreibt. Krieg mir Gänsehaut.
Ich muss, mal kleine Frage an dich, woran erinnert er dich? So von der ganzen Situation jetzt. Anfang der Saison, junger, dynamischer, schneller Spieler aus der zweiten Reihe kommt rein. Ich musste sofort irgendwie an Conte letzte Saison denken.
An Conte, ich habe jetzt viel weiter weggedacht. Ich habe irgendwie Jung Rock Choi. Nee. Ja, hast du vollkommen recht. Ja. Also Choi, natürlich vom Spielertyp her was ganz anderes. Aber
Von der Situation aktuell, wie er reingekommen ist.
Wie er reingekommen ist.
Wie er sich gibt, schon so ein bisschen.
Das war ja auch gleich im ersten Spiel. Ich glaube, hat nicht Conte auch letztes Jahr im ersten Spiel das Tor gemacht gegen...
Gegen Bielefeld, wo er alle ausgetanzt hat.
Ja. Und danach auch starke Spiele gezeigt. Ein Spieler, wo ich gesagt habe, da muss man alles dran setzen, dass man den nicht abgibt.
Ja gut, das ist so ein anderes Thema. Vielleicht klappt es bei Wiekow besser. Vielleicht ist Wiekow auch ein bisschen weniger verletzungsanfällig. Und hat
das war natürlich noch ein anderes
cleveren Problem. Berater.
Ja.
Das wäre ja auch wünschenswert. Ja, muss mal gucken. Man darf den Jungen natürlich jetzt auch nicht zu sehr verheizen. Ne? Also ich weiß nicht, wenn Rio wiederkommt, wird er sicherlich auch einiges an Konkurrenz wiederbekommen auf der Seite.
Klar.
Mit hoher Qualität. Aber das ist auf jeden Fall auf unseren dünn besetzten Außenbahnen, wie ich finde, qualitativ hat er sich zu einer richtig guten Größe, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber zu einer richtig guten Alternative dann entwickelt.
Auf jeden Fall.
In der kurzen Zeit.
Muss man gucken, was ist, wenn ein Miyaichi dann wieder fit ist. Du hast es gerade angesprochen, weiß man ja auch noch nicht so richtig. Die kommen ja auch nicht so, genau wie Buchtmann, irgendwie so richtig in die Pötte kommen die nicht.
Also ich glaube, Buchtmann braucht noch relativ lange und Miyaichi weiß ich nicht, habe ich jetzt auch mich nicht
was
so
ich immer gelesen habe, war irgendwie schon was gefühlt seit einem Monat, dass er, ja, er soll jetzt bald wieder ins Training einsteigen.
Und, ja, und ab dann kannst du ja noch mal ein paar Wochen rechnen, bis er wirklich wieder einsatzfähig ist. Also das ist Wiekoffs Chance, wenn er schlau ist und so weitermacht wie jetzt am Sonntag am Millern-Tor, dann hat er definitiv gute Chancen, da richtig Dampf zu machen. Nicht nur auf dem Platz, wie er es getan hat, sondern auch den anderen, die seine Konkurrenz dann im Kader sind.
Ich würde sagen, das war unsere Spielanalyse über das
Strich drunter.
Letzte Wochenende. 4:2 Sieg gegen den 1. FC Heidenheim.
Mit einer ganz besonderen Millern-Tor-Erfahrung.
Meine Mutter hat mich du erleben durftest.
Meine Mutter hat mich zu Hause ausgelacht. Ich habe gesagt, ich glaube, ich werde meinen Enkelkindern noch davon erzählen.
Ist ja auch was Besonderes. Also sowas erlebst du halt nicht.
Nee.
Also hoffentlich erleben wir sowas auch nicht mehr allzu lange.
Ja, es wäre schon wünschenswert, wenn das Stadion wieder voll wäre. Aber Gesundheit geht vor, definitiv.
Klar, das steht sowieso außen vor. Nächste Woche, beziehungsweise Freitag schon, diese Woche schon, in 3 Tagen, übermorgen, geht es nach Sandhausen. Was erwartet uns denn da?
Ja, Sandhausen ist eigentlich für uns auswärts, glaube ich, immer nicht so erfolgreich. Ich habe jetzt keine Statistiken vorliegen. Vielleicht blätterst du mal kurz so ein bisschen in den Größen des World Wide Webs.
Ich muss da gar nicht blättern. Ich habe die Ergebnisse immer parat und immer im Kopf.
Abgespeichert, clever. Aber so gefühlt, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, aus meinem losen Gedächtnis, würde ich jetzt fast sagen, dass die letzten Jahre da nicht allzu erfolgreich waren.
Genau, so sagen wir es, die letzten 3 Heimspiele, wo wir nichts geholt haben. Auswärtsspiele, die wir nichts geholt haben, war ja ein 0:4 dabei letzte Saison.
Ich glaube, das war das Auswärtsspiel direkt nach dem Derby, richtig? Wir zu Hause so
ganz,
brutal verloren
ganz
haben.
Ganz schlimme Zeit. Letzte Saison 2:2 in Sandhausen. Aber so richtig erfolgreich war das nie. Und auch die Spiele am Millern-Tor gegen Sandhausen, ich erinnere mich da nicht.
Es sind immer sehr zähe Spiele, glaube ich. Ne? Ja. Also Sandhausen ist auch so eine richtig unangenehm zu bespielende Mannschaft, die trotzdem aber es immer wieder schafft, ihre Punkte zu holen und das wirklich auch erfolgreich, dass man, also sie haben die letzten Jahre eher weniger mit unten Abstiegskampf zu tun gehabt. Ja, das wird auf jeden Fall wieder ein interessantes Spiel, weil ich auch denke, dass wir jetzt 2 Mannschaften hatten mit Bochum und Heidenheim, die von sich aus den Anspruch haben, den Gegnern zu bespielen und zu beschäftigen und natürlich auch den Anspruch haben, viel Ballbesitz zu haben und dann das Spiel zu gestalten. Ich vermute mal, dass Sandhausen uns diesen Gefallen am Freitag nicht tun wird.
Ich bin gespannt. Aber auch starken ersten Spieltag gehabt gegen Darmstadt, 3:2 gewonnen. Darmstadt ja auch eine Mannschaft, die man gerne mit in den Favoritenkreis der Aufstiegskandidaten zählt. Dann mit einem Kälter
Ruel. Sehr groß dieses Jahr.
Ja, sehr groß. Ein Kälter Ruel da vorne drin. War immer so ein Spieler, der hätte ich gedacht, den kann man sich auch mal ans Millern-Tor. Ist zwar jetzt auch schon 31, 32 Jahre alt, Anfang 30. Aber Heidenheim zieht ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Spieler aus der Tasche, wo du denkst, wo kommen die denn jetzt her? Wie geil. Also
Sandhausen meinst du?
Ja, Sandhausen.
Sandhausen,
ja. Habe ich was anderes gesagt?
Ja, Heidenheim, aber alles gut. Du warst noch im Spiel auf Wolke 7.
Sandhausen, ja. Ich, wir sollten in die Zukunft blicken.
Ja, definitiv. Ja, also wirklich die 2 Spiele, die sie jetzt gemacht haben, wo sie 3 Punkte geholt haben, das ist auch jetzt kein schlechter Start gewesen. Ich glaube, Nürnberg wird auch jetzt keine so schlechte Serie spielen.
Wie letzte Saison.
Ja, so schlecht jetzt nicht, aber gegen die kann man durchaus mal verlieren, wie sie es jetzt am Wochenende getan haben. Ich glaube, dass das jetzt nicht so ein freudiges und mitreißendes Spiel, es wird mich stark wundern, werden wird am Freitag wie die vergangenen beiden Spiele. Lassen wir uns überraschen, oder?
Wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, ich werde keine Tipps abgeben. Wie sieht es mit dir aus?
Nee, komm. Geschenkt. Aber du kannst noch mal ein paar Tipps abgeben zum Thema Transfermarkt. Da war ja nach dem Bochum-Spiel schon einiges angekündigt worden, beziehungsweise nicht aktiv angekündigt, sondern nicht ausgeschlossen worden, dass da noch was gemacht wird.
Man munkelte, ja.
Man munkelte. Ich war ein bisschen verwundert, dass jetzt am Wochenende gegen Heidenheim oder in der Woche vor Heidenheim noch nicht so viel passiert ist.
Ich hätte auch gedacht, dass da irgendwas kommt. War ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir es auch sehr gewünscht hätte, gerade was die Defensive angeht. Hatten wir auch letzte Woche schon des Öfteren angesprochen. Jetzt, was hast du vorhin vorgelesen? Guido Burgstaller.
Uiuiui. Adam Czalla ist ja auch noch frei von ja. Mainz freigestellt. Ja, das sind ja dann beides Offensive. Wo würdest du dir denn jetzt, wir gehen jetzt in die letzte Woche quasi, bevor das Transferfenster schließt, was ja dieses Jahr ein bisschen länger dauert, wo würdest du dir denn jetzt noch akut, wenn man was macht, Neuzugänge wünschen?
Ich würde mir auf jeden Fall in der Defensive noch was wünschen. Irgendwie einen spielerisch guten Innenverteidiger, der wichtig für den Spielaufbau ist, was wir auch schon angesprochen haben, wo das ist einfach momentan das größte Manko, der da hinten Ruhe reinbringt, der mit dem Ball ein bisschen umgehen kann, der kopfballstark ist. Ich weiß nicht, wie lange Zierreis diese Saison durchhält, aber der da was machen kann. Ich habe ja schon letztes Mal angedeutet, so ein Sobich wäre natürlich toll gewesen.
Ja, Östigard hätte ich auch wieder genommen.
Östigard hätten wir auch wieder genommen. Gesagt. Da muss das kommen. Ich hätte jetzt auch keinen Wunschkandidaten, aber es wäre schön, was Kopfballstarkes zu bekommen, der auch wichtig für den Aufbau ist.
Ja, also das ist eigentlich das größte Manko, ne? Also da müssen wir dringend was tun, dass wir den Aufbau, Spielaufbau ein bisschen besser hinbekommen. Ich glaube auch, dass die Defensive da wirklich der erste Punkt ist, wo man ansetzen sollte jetzt mit Neuzugängen. Aber auch ganz in vorderster Reihe ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil Mackinock oder Mackinock, wie auch immer ausgesprochen wird, hält ja auch oder macht ja auch jeder anders. Taschi konnten sich jetzt in den ersten beiden Ligaspielen noch nicht so beweisen aufgrund von Verletzungen. Deswegen tut man denen wahrscheinlich ein bisschen Unrecht. Aber ja, es sind jetzt nicht so die beiden Favorite-Stürmer, wo ich von Anfang an gesagt hätte, mit denen möchte ich jetzt unbedingt in die Saison gehen, ohne dass ich noch was habe.
Ja, genau. Taschi, Mackinock kann ich noch nicht genau sagen. Der soll aber auch relativ verletzungsanfällig
war zumindest die letzten Jahre.
War ja auch in Dresden, hat er ja auch nur 9 Spiele spielen können.
Und davor bei seinen vorherigen Stationen hat er, glaube ich, auch viel mit Verletzungen zu kämpfen.
Leider immer irgendwas was da. Ich würde mir, momentan habe ich das Gefühl, ein Kehré, der macht das gut da vorne. Den kann man auch in die Sturmspitze weiterhin stellen. Und man hat dann immer ein Backup mit einem Taschi, einem Mackinock, die mal von der Bank kommen können.
Ja, es ist halt immer eine Frage auch von der Dauer. Das geht jetzt, oder ist jetzt 2 Spiele ganz gut gegangen, hat gut funktioniert, wir hatten ein bisschen Glück, auch Kehré sicherlich ein bisschen beflügelt noch von seinen 2 Toren in Bochum, dass er da jetzt so einen guten Auftritt hingelegt hat am Müllerntor. Ja, aber so, ich persönlich sehe Kehré dann tatsächlich als jemanden, den man als hängende Spitze oder als so ein bisschen den Wusler hinter einer richtigen Sturmspitze aufstellen könnte. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen und ich glaube, dass das auf Dauer über so eine komplette Saison gesehen besser und erfolgreicher funktionieren könnte. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das wirklich nochmal 2 Sachen sind, wo man was tun muss. Ich finde aber auch, und das ist für mich auch ganz wichtig, wenn man jetzt nochmal Geld in die Hand nimmt, egal wie viel es ist, ob es wenig ist oder viel, dann müssen das Verstärkungen sein, die uns wirklich richtig weiterhelfen und die
Kaliber. Ich wollte es gerade ansprechen. Ich finde, man sollte da nicht irgendwie einen Spieler holen, der einen anderen ersetzen könnte.
Die müssen Kaliber, ich will Stammspieler werden sein.
Ja. Definitiv. Oder einen Spieler mal wiederholen, der wirklich gleich, wo klar ist, der ist Stammspieler.
Ja, ja, nee, sehe ich genauso. Also das muss es sein. Ich hatte mir letzte Woche auch schon mal so ein bisschen gewünscht, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen Mats Müller-Deli-Ersatz holt. Aber man kann sich auch nicht alles wünschen. Wer weiß, vielleicht schlüpfen da ein Becker und ein Daschner diese Saison ganz gut rein, auch wenn das eine sehr, sehr abgespeckte Version denn von MMD
ist. Ja, würde ich jetzt MMD nicht so erwarten, aber...
Ja, aber das sind,
glaube ich... Mal gucken, wie Salazar, der die Sache ja da auch relativ gut macht.
Definitiv. Aber das sind, glaube ich, die beiden größten Baustellen, die wir haben. Wirklich ganz vorne in der Spitze und hinten in der Defensive. Das haben die Spiele wirklich, das Pokalspiel mit eingeschlossen, fulminant bewiesen.
Nächste Woche wissen wir hoffentlich schon mehr. Ich würde sagen, das war's für heute. Es hat wieder unfassbar viel Spaß gebracht.
Finde ich auch, ja.
Willst du noch irgendwas loswerden?
Nee. Lass uns das Ganze jetzt beenden für diese Woche und dann schauen wir mal, was das am Freitag wird und hören uns dann Mitte nächster Woche wieder an dieser Stelle, oder?
Das klingt wunderbar. Also, bis dahin.
Alles klar. In Hamburg sag mal tschüss. Ciao.